Also wir reden jetzt ja schon eine ganze Weile, aber ich überlege jetzt einfach laut, während wir hier noch aufzeichnen, ob ich halt dann einfach, weil ich bin ja so eine Verfechterin von auf den Punkt, ne? Also so ewig lange Laber-Podcasts sind ja gar nicht so mein Ding, aber das ist ja jetzt so spannend. Deswegen würde ich trotzdem noch gerne mit dir über künstliche Intelligenz sprechen.
Machst du noch das nächste Fass auf?
Ja, genau. Und eventuell gibt es entweder zwei Teile oder ihr müsst halt dann durch, liebe HörerInnen. Ja, könnt ihr selber entscheiden, ob ihr stoppt oder durchbinged. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Podcast-Reportage. Wie versprochen, gibt es jetzt den zweiten Teil von und mit Thomas Riedel. Thomas Riedel ist freier Tech-Journalist, Podcast-Produzent und Moderator in Köln. Und wenn du Teil 1 mit ihm verpasst hast, da reden wir über das Metaverse. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall, den Teil 1 auch noch anzuhören. Also, Thomas Riedel. Zu seinen bisherigen Stationen gehören unter anderem deutschestartup.de und Digitale Leute. Aktuell produziert und hostet er Deutschlands größten Metaverse-Podcast, Spatial Realities, sowie das größte XR-Meetup in Nordrhein-Westfalen. Im Podcast Future Future diskutiert er Zukunftsnarrative mit Experten aus allen Bereichen. Und als Speaker zu den Themen Metaverse, Startups und Digitalisierung tritt er immer wieder in Podcast-Meetups, auf Konferenzen und als Experte im Live-TV auf. Das ist Thomas Riedel und wir starten jetzt direkt rein in das Gespräch über künstliche Intelligenz. Viel Spaß! Eben, künstliche
Ja.
Intelligenz, was ist das, gibt's schon seit 1800 eigentlich, oder?
Fast, ja.
Oh, krass, okay.
Also die Geschichte der künstlichen Intelligenz ist eine Geschichte voller Missverständnis, oder wie heißt das so schön? Wo fangen wir an? Also vielleicht fangen wir an mit dem, wo kommt der Begriff eigentlich her? Das ist ja so ein bisschen mein Lieblingsstart eigentlich.
Ja.
Künstliche Intelligenz kommt eigentlich aus den Wissenschaften der 60er Jahre, wo es darum ging,
Krass.
einen Computer so intelligent zu machen
Ach so.
wie einen Menschen. Und deswegen war das eben nicht die menschliche Intelligenz, sondern die künstliche Intelligenz.
Und jetzt haben alle Angst, dass wir das. Naja, gut, lassen wir das. Komme ich später vielleicht noch drauf zurück.
Ja, das ist ganz interessant, weil tatsächlich hatte das schon damals nicht und hat es auch heute eigentlich gar nicht so viel mit der menschlichen Intelligenz zu tun. Und deswegen sollten wir es eigentlich auch gar nicht mehr künstliche Intelligenz nennen.
Sondern wie
Also
dann?
maschinelles Lernen
Okay.
oder automatische Statistik klingt halt nicht so geil.
Ja,
Aber
stimmt.
im Grunde ist es technisch gesehen eher das wie künstliche Intelligenz, zumal immer dann, wenn wir meinen, wir wären jetzt einen Schritt weiter mit der künstlichen Intelligenz, haben wir eigentlich herausgefunden, was Intelligenz nicht ist.
Ja.
Und deswegen widerspricht sich das Ganze sogar ein bisschen. Aber das ist eigentlich egal, weil heutzutage muss man einfach nur wissen, künstliche Intelligenz ist eigentlich ein Mantelbegriff. Seit den 60ern, als wir dann angefangen haben, zu erforschen, wie wir die Computer effizienter und schlauer machen können und komplizierte Aufgaben lösen können, haben wir eben Methoden entwickelt, und zwar eine Vielzahl von Methoden, wo wir dann durch zum Beispiel automatische Statistik Programme sehr viel schneller und effizienter Daten verarbeiten lassen konnten. Und alles, was diese bestimmten Methoden beinhaltet, die wurden dann unter diesem Begriff künstliche Intelligenz subsumiert. Letztendlich ist das aber das Problem, dass wir mittlerweile so viele unterschiedliche Methoden haben, wie wir die Daten maschinell beschleunigt verarbeiten können, dass, wenn man halt künstliche Intelligenz sagt, irgendwie gleich ein komplettes Universum mit meint. Ja, also es gibt einfach so viele Möglichkeiten und wir benutzen das auch schon so lange, dass das halt gleichzeitig auch so ein Begriff ist, der halt irgendwie nichts sagt. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, also wenn man heute Angst hat vor künstlicher Intelligenz, meint man eigentlich diese allgemeine künstliche Intelligenz, die ja dem Menschen sehr ähnlich sein soll und die ja total alles können soll und auch viel schlauer ist wie wir und uns dann sozusagen auslöscht. Das ist aber nur ein Prozent von den verschiedenen Möglichkeiten, die wir eigentlich insgesamt haben. Ja, das ist eine ganz spezielle Form der künstlichen Intelligenz. Und so gibt es halt viele verschiedene künstliche Intelligenzen und wir benutzen sie auch schon seit Jahrzehnten. Das Tolle an der Wissenschaft ist ja oft auch, dass sich manchmal dann so für die Wirtschaft Möglichkeiten ergeben. Also lässt sich damit nicht eigentlich Geld verdienen? Ja, ich forsche jetzt hier die ganze Zeit. Kann ich damit nicht irgendein Programm bauen oder irgendwas machen, dass jemand etwas schneller machen kann, besser machen kann und ich verkaufe das dem dann? Und das startet ja eigentlich ziemlich schnell. Und so war man dann in der Lage, zum Beispiel Satelliten zu bauen und Mikroelektronik noch kleiner zu machen und Komponenten und Materialien zu optimieren und zu kalkulieren und so weiter und so fort. Code zu optimieren, Sprache zu verstehen. Es gibt da unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten, muss man ja sagen. Bis zu dem heutigen Zeitpunkt, beziehungsweise bis zu 2022, als OpenAI ein Programm releaste, das es schon gab. Aber sie releasten eine neue Version, nämlich 3.5 von ChatGPT. Und dann begann ein Medienhype.
Ja, herrlich.
Das ist tatsächlich die Geschichte. Also es ist eine weitere Medienhype-Geschichte.
Ja.
Wenn man sich wieder Google Trends anschaut, dann wird man sehen, dass ChatGPT, wenn man das dann da eingibt, praktisch ab dem Dezember 2022 taucht es zum ersten Mal auf, weil es da released wurde. Ich glaube, es war dann im November oder so. Und dann geht das aber wie eine Rakete durch die Decke, weil es halt tolle Möglichkeiten hatte, die man vorher so noch nicht gesehen hat. Und dann war das sogar ungefähr 20 Mal, wurde es 20 Mal mehr gesucht als Metaverse. Das heißt, es hat den Metaverse-Hype komplett in den Schatten gestellt.
Krass.
Der Grund dafür ist relativ einfach zu verstehen. Während man, um irgendwas mit Metaverse zu machen, halt so einen Apparat auf dem Kopf braucht, braucht man für ChatGPT nur einen Schlitz in seinem Smartphone, also ein Eingabefenster,
Ja.
so wie die Google-Suche.
Ja.
Das heißt, es war wesentlich zugänglicher für jedermann. Es war auch schlau von ChatGPT, das einfach aufzumachen, um damit den Hype zu befeuern. Und dann wurde danach gesucht, dann hat jemand einen Artikel darüber geschrieben, dann haben das noch mehr gelesen, dann haben die auch danach gesucht und so weiter und so fort. Und so entstand dann praktisch der nächste Medienhype. Was
Wahnsinn.
bedeutet, dass der ja auch wieder vorbeigehen wird, denn es ist ein Hype.
Ja, stimmt.
Das ist das
Ist er schon
Beruhigende.
vorbei oder sind wir noch drin?
Wir sind leider noch drin. Ich warte auf den Moment. Man kann sich diese Kurve angucken und dann sieht man so gewisse Tendenzen, also dann zu Weihnachten zum Beispiel. Das geht dann immer deutlich nach unten und dann guckt man immer, wie weit kommt es wieder zurück. Und es hat wieder komplett aufgeschlossen. Also es hat, Weihnachten konnte nichts dem Metaverse-Hype anhaben. Dem
KI-Hype,
KI-Hype,
ja.
genau. Metaverse hat zum Beispiel ziemlich gelitten unter dem Ukraine-Krieg.
Ach, krass, okay.
Und dann kam aber schon relativ, danach kam er dann praktisch, ja, bis zum Ende des Jahres hielt er dann auch noch an, flachte aber auch schon ein bisschen ab oder deutlich ab. Und dann war praktisch eine Lücke und er hat dann KI-Hype übernommen.
Und weißt du, was mir bei KI am allerbesten gefällt?
Nein.
Dass sie jetzt endlich es geschafft haben, etwas zu erfinden oder dass die es schafft, eine Tonspur in Text umzuwandeln. Das ist eigentlich, also Transkripte. Das ist eigentlich das Tollste für mich. Ganz persönlich.
Ja.
Weil ich saß vor 8 Jahren mit meinem allerersten Podcast bei YouTube und habe YouTube gebeten zu transkribieren. Und YouTube kann halt nur amerikanisch bis zu diesem Zeitpunkt. Das heißt also, es hat mir irgendein Kauderwelsch ausgespuckt und ich habe dann bei einem halbstündigen Podcast saß ich dann auch noch mal, keine Ahnung, 8 Stunden und habe den Text runtergetippt und gehört und gestoppt und gehört und gestoppt, weil noch nicht mal Groß- und Kleinschreibung, also der hat einfach kein Deutsch verstanden, der hat halt irgendwie mögliche Buchstaben aneinander gepappt. Und das finde ich echt geil. Also das ist eine gute Entwicklung.
Das liegt natürlich daran, dass das ganze Ding natürlich super sprachbasiert ist, ne? Also man gibt Text ein, dann wird das durch die Matrix gejagt. Das ist so eine Matrizenrechnung ist das. Und also Large Language Model funktionieren dadurch, dass man sehr viele Matrizen miteinander multipliziert und da Dinge tut. Und die sind alle sprachlich und deswegen kann das Ding halt sehr gut Sprache und eben halt auch sehr gut transkribieren. Wobei da auch manchmal ein bisschen Fantasie drin ist. Also es ist noch nicht perfekt, aber es ist sehr viel besser wie die klassischen OCR-Geschichten zum Beispiel. die wir ja bisher hatten. Es gab tatsächlich auch schon vor dem KI-Hype, den wir gerade haben mit den Large Language Models, gab es ein Programm, das ich gerne genutzt habe, das war Descript. Kannst du das? Kennst du
Ja,
das?
das sagt mir was, ja.
Descript ist so ein amerikanisches Startup, ziemlich gut gefundet mittlerweile auch. Das war wirklich wie Magie fast. Die waren in der Lage, die Tonspur wirklich sehr, sehr gut zu transkribieren, selbst ohne Large Language Model. Und die hatten dann die Technologie eingebaut, dass wenn du ein Wort löschst, es also im Text löschst, es auch automatisch in der Tonspur gelöscht wurde.
Stimmt, und das wird jetzt auch gehypt.
Das konnten die schon davor ohne
Cool.
Large Language Model und zwar ziemlich gut. Also da haben die sich drauf konzentriert und haben da halt sehr gutes Machine Learning gemacht und haben das tatsächlich hinbekommen, auch schon davor. Das Problem bei denen war, das war erstmal immer alles nur auf Englisch, weil die sich eben darauf konzentrieren wollten, das sehr, sehr gut zu machen. Und so als Deutsche hast du ewig darauf gewartet, dass da mal eine Funktion ins Deutsche kam. Das war
Ja,
dann
das
immer ein bisschen
stimmt
schade.
allerdings. Also das muss ich schon aussagen. Ich habe eine App, die ist lokal, die habe ich mir im, also ich habe ein MacBook und die heißt Aiko und die ist hammermäßig gut. Die kann alles, die kann Satzzeichen, also Punkt, Komma, die kann Groß- und Kleinschreibung, die kann wirklich, die braucht natürlich für eine halbe Stunde Podcast, braucht die natürlich 2, 3 Stunden, aber die ist extrem präzise, ja, und also richtig gut. Und das ist auch ein Vorteil natürlich datenschutzmäßig, dass es halt ein lokales Teil ist. Also angeblich passiert alles auf dem Rechner. Das hört man auch. Der hat auch ganz schön zu pusten. Und ich habe es auch mal getestet ohne Wi-Fi. Also es ist tatsächlich lokal. Und also das ist sensationell. Aber sobald es halt Dialekt wird, losen alle ab. Also du kannst kein schwäbischen Dialekt, kein bayerischen Dialekt, kein österreichischen Dialekt, du kannst nichts machen außer Hochdeutsch.
Das ist ja schade.
Genau.
Aber ja, das ist leider so, ne? Sobald es ein bisschen organischer wird,
Ja.
wird es halt echt schwierig.
Und deswegen ist es eigentlich keine Intelligenz, weil da kann ich als Mensch besser verstehen. Weißt du, wie ich
Ja,
meine?
man kann nämlich besser Lücken füllen und so.
Ja.
Ja, jetzt die Apologeten, also diejenigen, die in einem Medienhype schon komplett in eine Sache verliebt sind und dann auch sehr blind sind, die sagen dann, ja, aber in Zukunft wird es das auch können.
Ja, genau.
Und das
Genau.
ist vielleicht sogar gar nicht falsch, aber das hilft dir halt jetzt gerade irgendwie überhaupt nicht weiter.
Ja,
Also,
so ist es.
was sollst du denn jetzt machen, wenn das halt scheiße übersetzt ist? Dann kannst du damit trotzdem nichts anfangen, auch wenn es in Zukunft vielleicht besser wird. Aber so, ja. Aber die Frage so nach diesem, und deswegen mag ich auch den Begriff KI nicht so und künstliche Intelligenz auch nicht. Das nervt mich auch ein bisschen,
Klingt
ehrlich
halt
gesagt,
gut.
weil, genau, ich versuche ja irgendwie präzise zu sein und irgendwie zu sagen, was ist und nicht irgendwie mit so schwammigen Wörtern irgendwie zu hantieren. Deswegen versuche ich auch gerne auch von XR zu sprechen statt von Metaverse und lieber von Machine Learning oder von automatischer Statistik, wenn ich es mich drüber lustig machen möchte, so ein bisschen. Weil die Frage ist natürlich, was soll diese Intelligenz überhaupt sein? Also, das ist halt genau das Problem. Also, was zeichnet denn die menschliche Intelligenz eigentlich aus? Und was muss dann ein Computer davon können?
Ja.
Und noch viel schlimmere Frage ist ja eigentlich, wenn reicht es schon, dass der Computer sie simuliert? Ist das sozusagen schon ausreichend, um intelligent zu sein? Also, ich denke zum Beispiel, dass wir nur, also ich glaube in festen Überzeugung, dass eigentlich nur Menschen intelligent sein können, weil das ein Begriff ist, der ganz fest mit uns verwoben ist. Also, wenn wir Intelligenz sagen, dann meinen wir immer menschliche Intelligenz. Und zwar, weil es vom Menschen ausgeht. Und das heißt, wenn wir Entscheidungen treffen oder wenn wir etwas machen und leben und so, dann tun wir das ja nicht einfach so aus irgendeiner Hardware raus, weil das so eine Reaktion ist. Ne, so wie so nach dem Motto Input, Output.
Ja.
Sondern wir haben ja in unserem Lebensentwurf und so, wie wir gebaut sind und wie wir leben, bestimmte Dinge, die uns bewusst und unbewusst total wichtig sind und unwichtig sind und wovon wir Angst haben und die wir lieben und die wir hassen und so weiter. die wir jeden Tag gerne essen würden und die wir niemals mehr wieder jemals essen wollen. Und wir wollen alle nicht sterben, aber wir tun es trotzdem, aber wir verdrängen den Gedanken und solche Dinge. So, ne? Also wir sind wirklich komplexe Wesen, die wirklich viele Gefühle haben und Werte und das ist alles auch noch nicht verstanden und auch noch auch gut so, dass es eigentlich noch nicht verstanden ist in vielen Teilen. Und daraus entstehen dann bestimmte Handlungen und die scheinen nicht immer intelligent zu sein, aber sie sind es eigentlich schon und zwar auf eine bestimmte Art und Weise und zu einem bestimmten Grad. Und das zeichnet von mir, finde ich, Intelligenz aus. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann entscheide ich sie ja sozusagen auf mich oder aus mir heraus, in dem, was ich bin. Und sobald es kein Mensch ist, was eine Entscheidung trifft, kann es nicht intelligent sein, weil es nicht wir sind. Das ist ein bisschen ein Trick, sozusagen ein gedanklicher, den ich da mache. Ich sage sozusagen, dass nur Intelligenz möglich ist, wenn man ein Mensch ist. Dadurch kann nichts anderes intelligent sein. Es ist halt was anderes. Es ist nicht nichts, aber es ist nicht menschlich intelligent. Es ist dann halt maschinell intelligent.
Ja.
Warum ist das für mich wichtig? Weil ich zum Beispiel niemals in eine Maschine verliebt sein will. Also wenn ich mich frage, wie soll mein Leben sein, dann soll es eben nicht eine Simulation sein.
Ja.
Also ich möchte ein echtes Schnitzel essen.
Ja.
Und ich wäre stinksauer, wenn ich herausfinden würde, dass ich, wenn ich mal plötzlich aufwache, mir jemand erzählt, dass all die Schnitzel, die ich bisher in meinem Leben gegessen habe, gar nicht echt waren. Und das fände ich total, ich würde mich betrogen fühlen um mein Leben. Weil ich glaube, dass das eine andere Qualität hat. Ich will als Mensch Sachen essen, die echt sind. Oder ich will Sachen lieben, die echt sind.
Ja.
Und zwar echt im Sinne von menschlich echt. Das, was mir am besten passt, was für mich schön ist und was gut ist und von dem ich glaube, dass es auch so gemeint ist. Ja? Also wenn ein Mensch einem anderen Menschen Liebe schenkt, dann glaube ich, dann ist das die Liebe. Und es ist eben keine Simulation.
Ja.
Und ich glaube, das ist mehr wert und besser und schöner und gesünder und großartiger wie alles, was mir eine Maschine geben kann. Und deswegen bin ich da so ein bisschen picky.
Was ich aber an diesem ganzen Hype auch interessant finde, ist diese Panik, die immer entsteht. So dieses, also jetzt werden die Journalisten ihre Jobs verlieren. Ich habe neulich mal, einen Entwurf in meinem WordPress-Backend. Das heißt Preppen statt Prompten, weil ich einen SZ-Artikel, also Süddeutsche Zeitung-Artikel gelesen habe und auch sonst, also beim Fachjournalist, also es gibt ganz viele Journalisten, die total Panik schieben, dass jetzt ihr Job unwichtig, unnütz wird und sie überflüssig werden, weil jetzt die künstliche Intelligenz übernimmt und der Journalismus wird untergehen und es ist also das Ende des Abendlandes ist erreicht. Und so ungefähr, ja, ist es beschrieben in diesem Süddeutsche Zeitung-Artikel und da ist mir eigentlich nichts anderes mehr eingefallen. Und jetzt eben, so wie du es jetzt beschrieben hast, so sehe ich das auch. Also wir müssen halt dann, wir müssen mehr Selbstvertrauen haben ins Menschliche und einfach sehen, dass da überhaupt gar keine Gefahr besteht, weil es halt eben, wie du sagst, eigentlich Berechnungen sind, die da stattfinden. Und auch, die können ja auch kein, also eine künstliche Intelligenz wie ChatGPT oder wie sie alle heißen, kann ja auch keinen Stil entwickeln. Die haben ja keine Erfahrung.
Also sie können zumindest auf einem bestimmten Grad Stil imitieren.
Ja,
machen sie ja zum Beispiel auch bei Gemälden ganz gut. Ja? Also das sieht dann aus, als hätte es dann Picasso gemalt.
Ja, eben, aber es gibt schon Picasso. Also weißt du, aber es ist nichts Eigenes.
Es ist keine eigene
Schreibstimme, es ist kein eigener Zeichen- oder Malstil. Es ist was Vorhandenes, anders umgesetzt.
Ja, und es ist nicht moralisch.
Ja,
stimmt. Also wenn ein Verlag alle seine Mitarbeiter entlässt und dann nur noch KI die Artikel schreibt, dann mögen die vielleicht so sein wie Peter Müllers Stil, dann mögen die so schreiben, wie Peter Müller damals geschrieben hat, aber er ist nicht in der Lage, eine moralische Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel mal auch zu sagen, ich schreibe den Artikel jetzt aber so, weil ich glaube, das ist so wichtig. Und das ist doch das, was Journalisten eigentlich machen. Also Journalisten sind ja Menschen, die Positionen einnehmen, weil sie aus einer gebildeten, also im Sinne von informierten Position heraus in der Lage sind, etwas zusammenzufassen, etwas zu erklären, einen Standpunkt einzunehmen, der aber sich natürlich darauf bezieht, dass sie ein Mensch sind. Das heißt, dass sie einen Wert, dass sie ein Wertegefüge haben und wissen, das ist meine Existenz, das, was die tun, verhält sich zu meiner Existenz so und so und deswegen nehme ich diese Position ein. Und eine Maschine kann das nicht. Sie kann versuchen, Dinge zu simulieren, aber ganz ehrlich, möchte ich sozusagen, dass mir eine Maschine vormacht, wie eine Meinung vormacht, die sie aber selber gar nicht eintreten kann und niemals muss, weil sie halt in so einer Kiste steckt und gar kein Problem hat eigentlich. Mhm. Nein, auf keinen Fall. Also wie ernst? Also das ist auch eine Frage von, wollen wir das? Ne?
So. Ja.
Und da muss ich ganz klar sagen, nein, ich will eine echte Person haben, die mir von sich aus sagt, ich bin traurig, wenn ich das sehe. Ich bin glücklich, wenn ich das tun kann, wenn ich das schreiben kann. Mhm. Ich will das verändern, weil ich ein Mensch bin und weil ich will, dass meine Kinder in Zukunft noch eine Welt haben oder so, ne?
Ja.
Oder dass sie eine andere Welt vorfinden. Und das sind doch die Dinge, die dann wertvoll sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein KI-Narrativ, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wir können ja gleich nochmal ein bisschen auf den Begriff Narrativ eingehen, weil ich glaube, der ist bei jedem Hype auch wichtig.
Mhm.
Haben wir jetzt noch nicht so bearbeitet, aber es ist auch eine sehr spannende Komponente, finde ich. Wenn die KI sozusagen, wenn du dieses Gefühl hast, sie bedroht dich, weil sie diese Texte da schreibt und wenn das halt schon ausreicht, dann ist das eigentlich das Signal dafür, dass da was nicht stimmt.
Mhm.
Also das muss auch noch nicht mal an dem Redakteur selber liegen, sondern das liegt natürlich auch darin, wie die Redaktion aufgestellt ist. Ob der Verlag es zulässt, dass eine Redaktion auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten kann. Also ich nehme mal gerne als Beispiel, wenn eine Lokalredaktion halt nur über Bundessachen schreibt, und über Weltpolitik, dann ist es halt keine Lokalredaktion mehr und dann liest sie natürlich keiner mehr in Köln. So, ne? Sondern dann versuchen die, dass sie irgendwie alle, dass die ganze Welt sie liest, aber da jeder über die ganze Welt liest, sind sie irrelevant geworden und deswegen liest sie keiner mehr. So.
Mhm.
Und wenn du halt eben dein journalistisches Spezialgebiet nicht mehr wahrnehmen kannst, zum Beispiel in dem Fall Lokaljournalismus, und du glaubst, das wäre total unwichtig, weil du willst ja total die große Zeitung sein, du bist ja total mondän und Welt. Journalismus und so weiter, dann kannst du das zwar denken, aber dann merkst du halt, wenn halt eine KI plötzlich die ganzen 0815 Artikel schreiben kann, die einfach nur Fakten aneinander reiht, die jeder halt schreiben kann, wo man auch kein Spezialwissen für braucht und auch keine Erfahrung braucht und keine Gefühle braucht, und du wirst dann, fühlst dich dadurch bedroht, dann ist das gut so. Fühl dich bitte davon bedroht und mach dir endlich mal darüber Gedanken, wie lokaler Journalismus denn heute eigentlich aussehen kann.
Ja.
Und sie kann ja tatsächlich auch, und ich bin tatsächlich ja ein Freund von Technik, sonst würde ich nicht diesen Metaverse-Podcast machen und
so
ich habe sogar eine KI-Brille zu Hause, die Meta Ray-Ban, da läuft eine KI drauf. Ich finde das ja alles sehr nützlich und cool und deswegen können wir ja bestimmte Dinge tun und auch besser tun. Ja, also die Krebssterblichkeit wird auch deswegen kleiner, weil wir in der Lage sind, mit KIs Krebszellen besser und schneller zu erkennen und unterschiedliche Zellen zu erkennen, die wir vorher noch gar nicht kannten und so. So können wir ja auch KI benutzen in unserem Berufsalltag, um eben Dinge, die wir halt machen müssen, die aber eigentlich eher technisch sind und die uns eigentlich davon abhalten, Journalisten zu sein. Das können wir ja dann delegieren, ja. Also ich muss ja den Wetterbericht jetzt sozusagen nicht jedes Mal selbst schreiben oder die Verkehrsmeldung oder so. Lass die doch ruhig von
oder
der.
Oder die Fußballergebnisse.
Oder die Fußballergebnisse. Außer ich habe einen verdammt geilen Sportredakteur, der mit so viel Humor diese Dinger schreibt. Dann will ich, dass der die Dinger schreibt.
Natürlich.
Ja,
also. Das war auch ein Text irgendwo, auch im Fachjournalist habe ich den gelesen. Da hat auch einer, Sportjournalismus ist jetzt tot, weil es KI gibt. Dann denke ich mir, ja. Dann stimmt da halt irgendwie was nicht. Und zwar nicht mit der KI.
Dann war es auch schon vorher tot.
Bitte?
Ja, dann war es halt auch schon vorher tot.
Ja, irgendwie. Richtig, genau. Und da habe ich dann auch kommentiert drunter, dass das eigentlich auch eine Chance sein kann.
Ja, also das ist halt das Gute dann, das einzig oder eines der wenigen, eine der guten Sachen, wenn dann so ein KI-Hype am Start ist, es darf ja auch ein bisschen was in Bewegung bringen, man darf ein bisschen aufgerüttelt werden. Man kann als Unternehmer sich dann auch ein bisschen in die Hose scheißen und sagen, okay, ich muss jetzt doch mal mich wieder ein bisschen um mein Geschäftsmodell kümmern, ob ich überhaupt noch up to date bin.
Ja.
Weil klar, immer dann, wenn so Bedrohungsszenarien kommen, muss ich halt gucken, okay, stehe ich eigentlich noch da, wo ich stehen will? Muss ich mich vielleicht weiterentwickeln? Das ist ja normal. Also das hat sich ja noch, war ja noch nie so,
Ja.
dass Dinge für immer gleich blieben. Also never, ever. Es verändert sich ja immer alles. Und von dem her, ja, die Geschwindigkeit ändert sich auch ein bisschen, aber das
Ja.
führt es vielleicht so ein bisschen zu weit.
Ja. Ja, das ist, ja, das stimmt. Es wird alles schneller.
Ja, aber vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen was über diese Narrative erzählen.
Ja, erzähl mal, Narrativ, das fand ich, also das war ja, ist ja auch meine Zeit lang sehr inflationär benutzt worden, dieses Wort.
Ja, und habe ich das dann auch gelernt und dann habe ich es auch irgendwann gelernt, das produktiv einzusetzen. Also mir wurde dieser Begriff eigentlich erst so richtig klar und ich habe ihn gelernt zu benutzen während der Corona-Zeit. Das war so eine Phase, wo die Gesellschaft stillstand und wir alle trotzdem durch die Parks gerannt sind. So, ne? Also praktisch in der
Ja,
Kompensation des
stimmt.
gesellschaftlichen Stillstandes rannten sie durch die Parks.
Ja.
So, und dann haben sich alle versucht, irgendwie zu bewegen und ja. Und wir uns alle gefragt haben, was ist denn jetzt eigentlich mit unserer Zukunft und wohin geht es eigentlich? Und da war irgendwie, alle Pläne waren abgebrochen. Und da wurde mir so irgendwie ein bisschen klar, okay, die Leute haben dann angefangen, über die Zukunft zu reden. Und die Zukunft ist so ein Begriff, mit dem auch immer ganz gerne gespielt wird. Also gerade im Tech-Bereich ist das halt so ein geflügeltes Wort, ja. Das ist die Zukunft. In Zukunft werden wir alle dies und das tun. So, ne? Ich habe das vorhin schon beim Metaverse-Hype so ein bisschen anklingen lassen. Wir werden in Zukunft alle alles nur noch im Metaverse machen. Wir werden alles nur noch, das war übrigens eine Parallelbewegung, alles mit Bitcoin bezahlen und mit Blockchain-Kram machen und so, weil das die Zukunft ist, weil alles dezentral ist und so ein Scheiß. Ja, wenn wir das immer so hören, das sind so klassische Zukunftsnarrative. Ja, also jemand kommt zu einem, weil gerade irgendein Hype ist und sagt einem, dies habe ab sofort deine Zukunft zu sein. So, ne? Also so in einem Akt der Übergriffigkeit kommt jemand und sagt so, und jetzt hier, Zukunft, friss oder stirb, du hast keine Wahl. Entweder wirst du in Zukunft alles mit KI machen oder du bist deinen Job los. Deine ganze Zukunft steht auf dem Spiel, wenn du nicht das tust, was ich dir sage.
Ja, stimmt.
Und ab dem Moment muss, also immer wenn jemand so kommt, na, also ihr müsst jetzt praktisch, liebe Zuhörenden und auch du immer, wenn jemand so eine Redewendung verwendet und so ein Jargon verwendet, ja, dann müssen sich bei euch alle Nackenhaare aufstellen
Ja.
und ihr müsst sofort rausschreien, nein.
Ja.
Nein, nein, nein. Einfach nur als so eine, selbst wenn es inhaltlich gar nicht vielleicht so komplett falsch ist, aber einfach die Art und Weise, wie jemand sozusagen mit unserer Zukunft und mit deiner Zukunft umgeht, so übergriffig, der hat erstmal ein richtig lautes Nein verdient. Weil das ist nicht die Art und Weise, wie man Zukunft gestaltet.
Ja.
Zukünfte gestaltet im Übrigen. Und diese Narrative sind praktisch, umgeben uns die ganze Zeit, sind wirklich super wichtig, sind extrem manipulativ und man muss da total aufpassen. Das sind Zukunftsnarrative. Ich mache mal klein, so einen kleinen theoretischen Aufwasch. Und zwar mache ich mal zwei Beispiele, die ziemlich deutlich sind. Das eine Beispiel hast du gerade eben sogar schon so ein bisschen genannt. Wenn wir noch mehr Nordafrikaner ins Land lassen, dann droht uns der Untergang des Abendlandes. Ich mache jetzt formal genau das Gleiche, nur mit einem anderen Thema.
Ja.
Wenn wir uns in Zukunft, wenn wir noch mehr CO2 emittieren, dann zerstören wir unsere Umwelt und damit die Lebensgrundlagen, reißen wir uns die Lebensgrundlagen. Lag jetzt mir nicht ganz so gut auf der Zunge, aber ne, so. Formal genau das Gleiche. Ne? Also beides sind von strukturell komplett gleich aufgebaut. Und deswegen können wir an der Struktur erstmal nicht erkennen, welches der beiden Erzählungen tatsächlich, Narrative, tatsächlich richtig oder falsch sind. Dazu brauchen wir die sogenannte Zukunftskompetenz. Das ist die kleine Schwester der Medienkompetenz. Denn tatsächlich werden diese ganzen Narrative oft natürlich auf dem medialen Weg übermittelt. Und dann braucht man praktisch eine kleine Spezialisierung in der Medienkompetenz, um die Zukunftskompetenz, und die heißt Zukunftskompetenz, und mit der kann man solche Zukunftsnarrative analysieren. Also da ist so ein bisschen die Frage, wer sagt es, warum sagt er es und kann man diese Aussagen eigentlich beweisen oder nicht? Wenn man sich dann mal die erste Aussage anhört, das erste Narrativ, wenn wir noch mehr Nordafrikaner ins Land lassen, dann droht der Untergang des Abendlandes. Da gibt es sogar einen Berg an Studien, die ganz klar zeigen, je mehr Nordafrikaner wir ins Land lassen, desto besser geht's Deutschland. Unser Genpool wird aufgefrischt, unser Speiseplan ändert sich und ganz nebenbei verändert sich sogar unser Bruttoinlandsprodukt größer. Es gibt kleine Nebeneffekte, wie zum Beispiel, ja, es gibt Leute, die werden öfters mit Messerstichwunden ins Krankenhaus eingeliefert. Aber das ist wirklich mikroskopisch klein im Vergleich zu dem, was wir alles gewinnen. Und das sind wirklich so Übergangserscheinungen. Das heißt, hier können wir wissenschaftlich zeigen, aufgrund von wirklich ausreichenden Erhebungen, dass das absolut positiv ist, dass wir Menschen in unser Land lassen, aus Nordafrika, und sie bei uns aufnehmen. So, das heißt, wer sagt das? Die AfD. Warum sagen die das? Naja, um uns Angst zu machen, um uns zu manipulieren. Und wie machen sie das mit einer Lüge? Das ist einfach falsch. Also es ist falsch, aber aufgrund der Art und Weise, wie sie es sagen, wirkt das so, so einnehmend, so bedrohlich auf uns, dass wir eher bereit sind, da Angst zu haben und das als wahr zu nehmen. Das ist diese Stärke dieser Narrative. Ja? Das ist praktisch, wenn dann, so eine Drohung. Und das funktioniert halt. Ne? So, okay, nehmen wir das zweite Beispiel. Der menschgemachte Klimawandel, wenn wir den nicht reduzieren, dann passieren schlimme Dinge mit unserer Welt und wir können irgendwann nicht mehr tagsüber das Gebäude verlassen, weil wir dann verbrennen. Das ist kein Scherz. Oder? Dann sterben wir, weil es zu heiß ist. So, es gibt quasi nichts, was besser wissenschaftlich belegt ist als der von Menschen gemachte Klimawandel.
Ja.
Wir haben vor 2 Jahren ging der Physik-Nobelpreis an einen Deutschen, der in den 80er Jahren herausgefunden hat, die Zusammenhänge zwischen Klima und Wetter. Das ist ein physikalischer Prozess, den hat er bewiesen, dass es den gibt. Und deswegen hat er dafür jetzt Physik-Nobelpreis bekommen. Und das war ein Deutscher. Also wirklich, es gab viele Nobelpreise dafür. Es gibt unendlich viele wissenschaftliche Erhebungen, die wirklich, wirklich eindeutig festlegen, dass wir daran schuld sind, einen beträchtlichen Anteil dazu beitragen und dass wir dringend etwas ändern müssen. Das heißt, wenn wir uns das analysieren, es ist absolut richtig, dieses Narrativ. Wir können das nicht oft genug wiederholen. Das heißt, Zukunftsnarrative sind nicht immer schlecht. Aber man muss sie erkennen und man muss intelligent sein und das natürlich auch analysieren und verstehen.
Ja.
Weil dahinter verbirgt sich immer ein Angebot für die Zukunft. Oder ne, also ein Entwurf für die Zukunft. Eine der Zukünfte. Und das ist halt gefährlich, weil das halt Einfluss auf das Leben nehmen kann. Und deswegen muss man da eine Schicht dazwischen schieben. Und das passiert im Tech-Bereich. Ja, in Zukunft werden wir alle im Metaverse leben, in Zukunft wird alles mit AI passieren und so weiter. Und das wirkt immer so bedrohlich und so weiter, aber das wirkt nur deswegen bedrohlich, weil wir keine Zukunftskompetenz haben. Weil dann würden wir uns nämlich hinsetzen, ein bisschen googeln, ein bisschen informieren und relativ schnell feststellen, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Ja, dass KI so viel noch gar nicht kann oder dass die Sachen, die es kann, auch nur deswegen kann, weil Menschen tatsächlich selbst unfassbar viel Arbeit reinstecken.
Ja.
Also ist ja nicht so, dass dieses ChatGPT von einem Computer mal kurz in 3 Sekunden hergestellt wurde, sondern die Menge der Energie, die da reingeflossen ist, die Menge der menschlichen Arbeit, die da reingeflossen ist, dass daraus nur ansatzweise ein einigermaßen benutzbares 3.5 oder 4.0 ChatGPT-Programm geworden ist. Das sind ja Milliarden an Kosten, menschlicher als auch energetischer Natur. Und deswegen ist das natürlich Quatsch, dass wir in Zukunft alles irgendwie mit KI machen werden. Wenn man da ein bisschen dahinter steigt, dann weiß man das, merkt man das auch. Die Intention übrigens von den ganzen Metaverse-Leuten und KI-Leuten ist immer übrigens das Gleiche. Es handelt sich dabei um gewinnorientierte Unternehmen und sie wollen unfassbar reich werden.
Das ist jetzt zwar ein nicht so wirklich netter Schlusssatz, aber so ist es, ja?
Das ist so, ja. Und man muss sich das schon auch immer gut überlegen, ne? Also wenn man dann sagt, okay, ja, jetzt mache ich alles mit diesem neuen tollen Tech-Hype. Ja, wer profitiert denn davon?
Ja.
Also wir haben jetzt, du willst ein bisschen zum Schluss kommen. Ich mache das jetzt auch gleich hier ein bisschen rund. Ich könnte noch stundenlang weiter erzählen.
Ja, aber, ja. Ich könnte dir auch noch stundenlang zuhören, aber wir müssen jetzt mal hier einen Punkt machen.
Also vielleicht noch zum Abschluss zu sagen, wenn man sich schon dazu entscheidet, so neue Technologien zu benutzen und ich will jeden dazu ermutigen, das zu tun, dann sollte man das erstens in informierter Weise tun. Das hoffentlich haben alle verstanden, warum das wichtig ist und warum es auch gut ist. Und man kann ja auch immer gucken, das ist ja nichts Gesetztes. Ja, also ist ja noch nicht gebaut. Die Zukunft ist noch nicht da. Ja, und wir haben sehr viele Zukünfte zur Auswahl und wir sind Demokraten. Und das bedeutet, dass eigentlich wir die Leute sind, die eigentlich bestimmen sollten, wie die Zukunft aussieht und nicht Mark Zuckerberg. Oder der Typ von OpenAI, sondern wir als Gesellschaft sollten uns eigentlich hinstellen und sagen, ja, wollen wir überhaupt, dass KI für uns bestimmte Entscheidungen übernimmt? Oder wollen wir überhaupt, dass wir bestimmte Sachen oder dass wir alle diese bestimmten Sachen zum Beispiel nur im Metaverse machen? Und da darf die Antwort Nein sagen. Und zwar nicht, weil wir so fortschrittsfeindlich sind, sondern weil wir wissen, es ist eigentlich Quatsch in diesem Fall, weil zum Beispiel diese Firma einfach nur Geld verdienen kann, aber anders wäre es eigentlich besser. Zum Beispiel, brauchen wir wirklich noch mehr Geräte auf der Nase und in unseren Räumen? Oder wollen wir wirklich die Energie einer Kleinstadt benutzen, um ein Programm zu haben, das dann einen Tweet für uns automatisch schreibt? Also das sind so Leute über so Überlegungen, die muss man sich stellen. Ich finde, man hat auch da als Mensch gar keine andere Wahl mehr. Ne? Also noch mehr Energie verbrauchen, noch mehr Material verbrauchen, damit sowas wie Facebook noch größer wird oder Meta. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich schlau ist. Und da sind wir als Demokraten gefragt und da gibt es auch gute Nachrichten. Die EU zum Beispiel, die macht große Schritte in dem Bereich. Also die war vielleicht vor ein paar Jahren noch ziemlich schläfrig, was diese ganze Tech-Regulierung anging. Aber die ist da wirklich sehr gut aufgewacht und sorgt tatsächlich dafür, dass die mittlerweile auch ganz gut Stress haben, Amazon und Apple und Meta und so. Und wir als Demokraten können da einen Einfluss drauf nehmen, indem wir auch wählen. Und wir haben ja demnächst auch wieder Europawahl und deswegen, es ist fast egal, was ihr wählt. Bitte wählt nicht die AfD, aber wählt irgendwas. Und das ist total wichtig, dass ihr das tut, weil nur so kriegen wir es hin, gemeinsam unsere Zukünfte zu entwerfen und zu hoffen, dass dann in Zukunft auch alles gut wird.
Ja, und vor allen Dingen einfach eben, so wie du sagst, die Zukunft zu gestalten und die Macht haben wir tatsächlich. Ja.
Ja, ja, es ist nichts Gegebenes. Niemand kann die Zukunft vorhersagen und wenn diese Leute mit diesen Zukunftsnarrativen zu uns kommen und sagen, das ist aber die Zukunft, dann wollen sie einen manipulieren und dann wollen sie einen halt ausbeuten oder dass man ihr Produkt kauft und das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Deswegen informiert euch, diskutiert miteinander, seid Demokraten und entscheidet selbst.
Thomas, vielen Dank für deine Zeit und deine weisen Worte und dein Wissen, das du hier geteilt hast. Sharing ist doch caring und
hat
mich sehr gefreut.
Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für deine Einladung, liebe Valerie. Und schöne Grüße gehen raus.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zu mir findest du auf meiner Webseite www.valerie-wagner.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Der erscheint relativ unregelmäßig, maximal einmal im Monat. Außerdem kannst du mir auf Instagram folgen oder wir vernetzen uns auf LinkedIn. Auf beiden Plattformen findest du mich über meinen Namen Valerie Wagner. Lass mir gern ein Abo da. Und bewerte den Podcast auf dem Podcatcher deiner Wahl.